Was prägt die Wirtschaft von morgen? Genau dieser Frage gehen wir auch heute wieder mit dem Wirtschaftsversprechen Deutschland auf den Grund. Und heute habe ich Christian Mohr, Geschäftsführer von Unternehmertum, zu Gast. Wirklich besonders, warum? Unternehmertum hat über die letzten Jahre nicht nur ein wirklich großes Portfolio aufgebaut, wie sie Personen mit Ideen am Ende von der Idee zum Unicorn begleitet haben. Spannende Ansätze, das Unternehmertum hat, dass tatsächlich ich mich frage, warum gibt es davon nicht mehr in Deutschland? Warum? Das erklären wir auch so ein bisschen in der Folge, wo die geheimen Zutaten vom Unternehmertum aktuell sind und warum auch gerade deswegen der Hotspot München so erfolgreich, aber auch prädestiniert ist für das Unternehmertum. Ich freue mich auf diese Folge. Wir haben über unterschiedliche Aspekte gesprochen, persönliche Highlights, aber auch natürlich die Themen, die Unternehmertum gerade sieht, um Deutschland sozusagen nicht nur zu alter Stärke zu verhelfen, sondern vor allem in alter Wirtschaftsstärke zu bleiben. Freut euch auf die Folge. Ich will euch auch nicht länger hier auf die Folter spannen. Wie immer, lasst uns starten. Let's go. Moin, Christian.
Hallo, Sven.
Ich freue mich ganz besonders, dich heute dabei zu haben, aber damit auch die Leute wissen, warum ich mich so freue, würde ich sagen, stell dich doch mal bitte in 2, 3 Sätzen den Zuhörern vor.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Sven. Genau, Christian Mohr, 42 Jahre alt, verheiratet, glücklicher Familienpapa, eben auch von 2 Söhnen, bin gebürtiger Oberallgäuer, ist mir wichtig, immer zu betonen, Oberallgäuer. Warum, kommen wir nachher dazu. Aufgewachsen im Familienunternehmen, das war immer mein Wohnzimmer. War dann ganz lange im Ausland auch, sowohl teilweise im Studium als auch in meiner beruflichen Tätigkeit. Bin da seit über 20 Jahren berufstätig und bin dann vor gut 5 Jahren zu Unternehmertum gekommen. Das Ganze eher ein Zufall und bin heute einer der Geschäftsführer dieses Hauses.
Absolut. Und was ihr macht und wie ihr macht, da kommen wir gleich nochmal ganz speziell zu, weil das ist tatsächlich hochinteressant. Bevor wir das aber tun, fangen wir das Spiel ja immer mit unserem lustigen Spiel Two Truth and One Lie an. Mhm. 2 Anekdoten, sozusagen, die wahr sind, eine, die gelogen sind. Ich bin extrem gespannt, was du mitgebracht hast. Also, Oberallgäu habe ich mir schon mal gemerkt, also damit kriegst du mich nicht mehr.
Nee, das ist durch, genau. Das ist auch die Truth. So, also, ich fang mal an. Ich hatte mal eine kleine TV-Karriere, als ich bei einer Sendung, die auf Sat.1 lief, jungen Gründerinnen und Gründern erzählt habe, damals auch vor Unternehmertum-Zeit, wie man einen Business Case aufbaut, und zwar entlang eines Tante-Emma-Lands. Nummer 1. Nummer 2, ich bin ein leidenschaftlicher Fußball-Fan und Trainer, also habe auch meinen Trainerschein gemacht, damals vom Bayerischen Fußballverband, und wurde daraufhin dann auch einmal zu einem Probetraining beim FC Bayern eingeladen. Nummer 3, bei mir zu Hause steht ein Akkordeon, weil Musik spielt bei uns eine große Rolle. Ich bin wahrscheinlich der Untalentierteste in der Familie eben auch und spiele immer zu Weihnachten Stille Nacht zum Wohlleid meiner ganzen Familie eben zu Hause.
Okay, ich würde sagen, knackig vorgetragen. Ich sag mal, nicht so einfach, aber ich hoffe tatsächlich für alle Beteiligten deiner Familie, dass es die Lüge ist, was 3 angeht mit dem Akkordeon spielen. Das wäre so mein Tipp. Das andere kann ich mir eigentlich irgendwie ganz, ganz gut vorstellen. Wir lösen am Ende auf, deswegen, wir halten noch ein bisschen Spannungsbogen und schauen wir mal, wer was auf die Ohren bekommt. Lass uns den Switch machen sozusagen zum Inhaltlichen. Und du hast ja vorhin gesagt, du bist ja ein bisschen eher zufällig zu Unternehmertum gekommen. Wie ist eigentlich dein beruflicher Werdegang so ein bisschen gewesen und vor allem, wie bist du in deine aktuelle Rolle tatsächlich gekommen?
Also genau, ich habe tatsächlich mein Berufsleben vor fast 28 Jahren begonnen. Und zwar damals war bei uns immer das Credo, bevor ihr irgendwas macht, studiert, lernt mal was Sinnvolles, macht eine Berufsausbildung. So, das habe ich auch gemacht. Ist jetzt offen, ob das jetzt was Sinnvolles war oder nicht. Das haben wir dahingestellt eben auch. War tatsächlich im öffentlichen Dienst, 3 Jahre lang. Ja, habe gelernt, was ich wahrscheinlich dann nicht so möchte mein Berufsleben später, aber tatsächlich auch Sachen, die ich heute noch immer, auf die ich heute noch sehr gut zurückgreife und auch tatsächlich was gelernt habe auch. Also deswegen hat immer seine Sonnen- und Schattenseiten. Genau, so. Hab danach ja BWL Jura studiert, wollte dann eigentlich die betriebswirtschaftliche Seite besser verstehen und habe dann gesagt, na gut, dann muss ich ja eigentlich dahin gehen, wo man das ganz gut lernen kann. Das ist halt bei einer Big Four. So, war eigentlich schon in Mailand verankert, im Prinzip mit dem Job, habe dann im Zug auf der Rückfahrt von diesem Bewerbungsgespräch die Recruiterin von meinem damaligen dann neuen Arbeitgeber kennengelernt, eben auch, und verkürzt die Geschichte, habe ich da angequatscht, was machst du da? Ich so, ja, ich komme vom Bewerbungsgespräch, hättest nicht Lust, bei uns zu arbeiten, so, und aus diesem Gespräch heraus kam tatsächlich dann die Bewerbung zustande eben auch, und meine ersten knapp 14 Jahre Berufsleben eben bei einem Beratungshaus. So, habe dann in London angefangen, tatsächlich. Mhm. Bin nach 1,5 Jahren aus London zurück nach München und habe dann im Prinzip mich ganz viel mit dem Technologiebereich beschäftigt eben auch. Also hatte ganz früh das Thema iPhone auf dem Schirm. Und ja, und dann im Prinzip ab der zweiten Hälfte meines Berufslebens dann eben in der Beratung durfte ich dann eben den Innovationsdigitalbereich aufbauen in Deutschland und auch da weltweit irgendwann. Zuletzt eben dann in Japan eben auch. Und genau, und wir waren damals eben schon immer daran interessiert, uns in Ökosysteme einzuklinken für Innovation. Damals war Unternehmertum schon so ein, damals schon etwas Sichtbares, genau, nicht vergleichbar zu heute. Und genau, und tatsächlich waren wir einer der Gründungspartner von dem Gebäude, in dem ich heute sitze, im Munich Urban Co-Lab. Mhm. Und darüber habe ich dann Unternehmertum kennengelernt. Irgendwann auch die Kollegen hier kennengelernt, auch den Gründer irgendwann kennengelernt. Und das war dann irgendwie dann der Zufall, als ich dann eine Auszeit genommen habe, war dann die Frage, na, warum jetzt so lange Auszeit, fangen wir bei uns zu arbeiten an. Ich hatte kein Gefühl, was ich eigentlich hier machen soll, um echt zu sein. So waren auch die ersten 2 Wochen, ganz ehrlich gesprochen. Ich hatte ganz gut mit meiner Frau, ich habe mich wirklich gefragt, dazu auch, was mache ich da jetzt eigentlich? So, heute sind es 4 Jahre und 10 Monate. Mit einem ganz klaren Fokus eben auf Familienunternehmen, Mittelstand und Unternehmen.
Erzähl mal so ein bisschen, weil ich glaube, das ist, Unternehmertum ist bekannt, aber ich glaube am Ende noch nicht so bekannt, wie es eigentlich, glaube ich, tatsächlich insgesamt sein sollte. Was macht eigentlich Unternehmertum? Was ist so ein bisschen euer Ziel?
Mhm. Genau, also wir sind 22 Jahre alt mittlerweile, wurden gegründet damals auf Basis einer Idee, wie man ein Entrepreneurship Center in Deutschland etablieren könnte, à la Vorbild Stanford. Mhm. Warum? Weil es damals eben eine Kooperationsvereinbarung gab zwischen der TU München und Stanford, wie man im Bereich Entrepreneurship zusammenarbeiten kann. Und damals kamen 2 glückliche Umstände zusammen. A, die Offenheit der TU München. B, die Idee eines Studenten, unseres Gründers in dem Fall, von Helmut Schönberger. Und C, eine visionäre Unternehmerin, Frau Susanne Klatten, die Prinzip dann beides zusammengebracht hat, hey, lass uns den Weg gehen, ein Entrepreneurship-Center zu schaffen. Was tun wir? Im Prinzip 2 Dinge. Wir verhelfen Talenten dabei, erfolgreich Unternehmerinnen zu werden. Und zwar wirklich von der Idee bis zum Exit, also von der ersten Idee bis zum finalen Geld. Mhm. Und das Zweite ist, wir verhelfen Unternehmen dabei, bestmöglich Zugang zu Technologielösungen zu bekommen, zu Talenten, zu Startups und auch entsprechend Industrie-Know-how. Das tun wir, deswegen werden wir auch als Startup Factory bezeichnet, wurden ja zuletzt von Financial Times aber als Nummer 1 in Europa betitelt, wo wir auch ganz stolz drauf sind eben auch. Aber jetzt beginnt natürlich die Hausaufgabe, A, wie bleiben wir Nummer 1 und B, wie werden wir international noch sichtbarer eben auch als Startup-Fabrik.
Wenn du ihr habt ja unterschiedliche Programme, die man ja auch so ein bisschen im Angebotsportfolio auf eurer Webseite, die man so ein bisschen rauslesen kann. Wenn du jetzt 1, 2 Programme, wo du sagst, das ist eigentlich so ein bisschen die Feder oder so, auch ein bisschen, sag ich mal, der wirklich rote Faden, der ist die erfolgreichsten Elemente, welche 2 würdest du rausstellen? Kann man das überhaupt?
Also ich glaube, was wichtig ist, Unternehmertum ist ein voll integrierter Maschinenraum. Also wir bestehen im Prinzip aus über 20 Programmen mittlerweile, ja, die eben genau diesen Funnel von der Idee, also von der Exploration einer Idee bis eben zum Finanzieren über Risikokapital abbildet. Vielleicht muss auch ein bisschen mal Zahlenkontext geben, dass man versteht, warum wir so viele Programme auch brauchen. Wir machen, wenn wir es auf das Jahr 2023 mal blicken, wir begleiten pro Jahr rund 11.000 Talente im Bereich der Entrepreneurship-Ausbildung, wovon über 700 allein im letzten Jahr mit uns in den Programmen gegründet haben, also haben ein Startup gegründet. Und von denen wissen wir aufgrund Daten statistisch, dass rund 50 skalierbar sind. Also können das nächste Flixbus, Celonis, Konux, Isar Aerospace, Lilium und ähnliches werden. Und mit diesen Startups haben wir im letzten Jahr rund 2,2 Milliarden Venture Capital eingesammelt. Und das Verhältnis gesehen, das entspricht 1/3 des deutschen VC-Markts in Summe, für das wir stehen. Mhm. Deswegen ein Programm rauspicken ist schwierig. Ich glaube, ich würde es mal anders formulieren und das ist auch eine Frage, die mich ja immer umtreibt. Was ist denn der Kernbetrieb dessen, was wir tun? Und das ist Startup-Fabrik. Das ist der Kern dessen, was wir tun. Wenn die Startup-Fabrik nicht läuft, wenn wir morgen nicht erfolgreiche Unicorns mögliche auf die Straße bringen, dann ist der Kern dessen, was wir tun, de facto weg und damit auch unser, wie sagt man so neumodisch, USP nicht mehr gegeben.
Absolut. Ich glaube, mit dem USP ist auch eine ganz spannende Frage, weil am Ende hast du zwei Sachen gesagt. Es ist ja nicht nur die Quantität, die ihr so ein bisschen natürlich auch betreut, sondern vor allem die Qualität, die als Ergebnis rauskommt, was ja am Ende das einzige, ich sag mal, wirklich harte Währungselement ist, warum man das Ganze eigentlich tatsächlich betreibt, um am Ende des Tages natürlich auch wirtschaftlich Wettbewerbsfähigkeit und so weiter in großem Maße auch in Deutschland wiederherzustellen. Ihr seid extrem erfolgreich. Ihr habt wahnsinnig eine gute Quote, die wahrscheinlich deshalb auch dazu geführt hat, dass ihr sozusagen als Hashtag Number One in Europa auch ausgezeichnet worden ist. Was ist bei euch tatsächlich in sich geschlossen anders besser als, ich sag mal, an anderen Standorten? Weil was wir ja extrem sehen in Deutschland ist, dass unfassbar viele Startup-Ökosysteme, Factories, you name it, Acceleratorenprogramme, Inkubatorenprogramme und so weiter ja da sind. Aber tatsächlich die Traktion, wie viele es schaffen, skalierbar am Markt zu bestehen, in welcher Form auch immer, ist ja nicht so massiv hoch, wenn man das dann sozusagen so ein bisschen flächendeckend betreibt. Was ist sozusagen die magische Zutat?
Ich glaube, es ist, es sind zwei Dinge. Das eine ist, glaube ich, die Zutaten und das Rezept. Und das andere ist dann die oder der Koch, muss man sozusagen so. Was meine ich da damit? Die Zutaten sind hier natürlich standardbezogen. Das heißt, wir haben hier ein Exzellenzumfeld, was die Forschung und Lehre angeht. So, nicht nur die TU München, mit der wir natürlich sehr, sehr, sehr eng verbandelt sind, sondern auch eine LMU. Also das heißt, wir haben allein am Standort München zwei Exzellenzuniversitäten plus entsprechende Forschungsexzellenz über Max Planck, Fraunhofer etc. und weitere Hochschulen, private Hochschulen und so weiter. So, das heißt, wir haben im Bereich Forschung und Lehre ein sehr, sehr starkes, hohes Niveau bis hin zu europäischer Sichtbarkeit. Das zweite ist, wir schaffen es dadurch natürlich auch mittlerweile, unter anderem auch die besten Talente anzuziehen. Also mittlerweile ist ja so, dass also es gibt eine ganz nette Studie vor über 20 Jahren, OECD-Studie aufgelegt, wo dann im Endeffekt Studierende, die Technologie studieren möchten, sich umschauen, ihr Studium zu absolvieren. Damals war der Standort Deutschland München gar nicht auf der Liste. Also gar nicht sichtbar. Mhm. So heute ist der Standort München und Deutschland auf den Top 3. Also USA, Kanada und München, Deutschland. So. Das heißt, jetzt massiv was gedreht eben auch. Diese Exzellenz kommt langsam an und wir merken auch immer mehr und mehr. Das ist der dritte Schwenk eben dadurch eben auch an Unternehmen, die hier sind, nicht nur die hier ansässig sind, sehr viel B2B-Industrieunternehmen. Also wir haben ja die überwiegende Anzahl an DAX-Unternehmen in München sitzen. Sehr viel aber auch familiengeführten Mittelstand hier auch in der Metropolregion, die natürlich auch die Attraktivität eben dieser Talente sehen, nicht zuletzt hat deswegen auch ja Meta ihren Standort hier aufgebaut, Apple, Google etc. Hat der Gründe auch am Ende des Tages. Bis hin zu einem deutschen Unternehmen wie SAP, die direkt auf dem Forschungscampus sogar ein Gebäude bauen. So. Mhm. Dadurch haben wir es auch geschafft, in den letzten 20 Jahren wirklich auch namhafte Startups auf den Weg zu bringen, die auch mittlerweile Strahlkraft haben. Also Flix ist ja ein Beispiel nur, eben auch natürlich ein sehr sichtbares. Was, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist, weil wir dadurch auch bestimmte Botschaften senden können und auch das ganze Narrativ auch natürlich positiv belegen können. Also seht her, das funktioniert. Mhm. Seht her, wir können aus Deutschland Global Player bauen bis zu einem Zelonis. Dann haben wir natürlich dazu die öffentliche Hand, die sehr offen ist und auch zuhört. Das mag jetzt ein bisschen banal klingen, aber ich glaube, wir haben natürlich hier in Bayern den Standortvorteil, dass wir eine Staatsregierung haben, die durchaus versteht, warum es wichtig ist, einen Startup-Standort zu stärken, warum es wichtig ist, das Ökosystem zu stärken und warum eben auch Unternehmertum, TU München, eine elementare Rolle dabei spielt bei dem ganzen Spiel. Und nicht zuletzt, wir haben hier mittlerweile mehr und mehr Investoren, aber das ist wie beim Gericht, je besser die Gerichte sind, desto mehr Nachfrage der Gäste ins Restaurant zu gehen. So. Und dann haben wir, glaube ich, eben eine gute Küche, wo jeder, der da am Herd steht oder an einer Stelle steht, eben auch von den besagten Stakeholdern, die ich gerade vorhin erwähnt habe, genau weiß, welche Rolle er spielt und sich auch mal zurücknimmt und eben auch vor allem den Fokus aufs beste Gericht legt. Und das macht uns so besonders. Das heißt, die Rezepte sind woanders auch da, bisschen mehr oder weniger ausgeprägt, aber die Kunst ist eben A, das entsprechend dann eben die Zutaten zu einem Rezept wirklich zu kreieren, aber halt auch wirklich jetzt in der Bildbeispiel zu bleiben, die Köche an den Tisch zu kriegen, die gemeinsam aufs beste Menü zaubern.
Absolut. Ich meine, was du jetzt am Ende ja ein bisschen aufzeigst, ist die Kuration eines Ökosystems in Perfektion. Damit sowas entstehen kann, ist auf der anderen Seite, wenn du das so sagst, und das ist natürlich sehr stark jetzt auch in der Region in München sozusagen auch am Ende möglich, ist es überhaupt deiner Meinung nach wirklich übertragbar an andere Standorte, sag ich mal, in Deutschland? Oder ist es halt am Ende, wie du selber auch sagst, das hat sich über 20 Jahre auch durch die Entwicklung des Standorts Münchens und auch die Möglichkeiten, die in München ein Stück weit anders, auch gerade im Tech-Umfeld vorhanden sind, natürlich jetzt gegeben, dass, ja, lass uns irgendwie sagen, vielleicht an ein, zwei Standorten in Deutschland wird es vielleicht noch möglich sein, was jetzt sozusagen die Infrastruktur und das System angeht. Aber darüber hinaus ist es schwierig, weil der Nährboden, genau das Zusammenspiel, das du gerade gesagt hast, eigentlich sehr, sehr schwierig abbildbar ist. Auch wenn es gewünscht wäre, aber es ist nicht wirklich machbar.
Also tatsächlich glaube ich, die Blaupause ist kopierbar, wenn man eben genau diese regionalen Besonderheiten berücksichtigt und auch integriert. So ist mal die generelle Antwort drauf. Dass wir daran glauben, ist dahingehend auch belegbar, dass wir aktuell, und es treibt da gerade auch vor allem unser CEO und Gründer eben, Helmut Schönberger, dass wir gemeinsam mit dem Bundeswirtschaftsministerium ja eben auf der Bundesebene die Leuchtturminitiative eben Startup Factories auf den Weg gebracht haben, wo ja de facto eben mindestens 5 bis 10 solcher ähnlicher Ökosysteme entstehen sollen. Genau so. Also deswegen, dass es theoretisch möglich ist, daran glauben wir auch. Und trotzdem gehört, glaube ich, auch als Teil der Antwort oder auch zur Wahrheit dazu eben, werden alle dieser möglichen 5 bis 10 Factories dann gleich erfolgreich sein? Weiß ich nicht. Da wird es wahrscheinlich wie im Startup-Umfeld sein, da werden sie 2, 3 rauskristallisieren, die wirklich herausragend werden, aufs gleiche Niveau kommen. Die anderen werden dann vielleicht solide eben ihre Rolle spielen oder eben vielleicht teilweise auch nicht funktionieren. Aber am Ende des Tages, wenn man sich die Rahmenbedingungen anschaut, auf denen oder Säulen, auf denen wir fußen, auch basieren, ist es kopierbar. Die Kunst ist aber wirklich halt genau das, was du beschrieben hast, dieses intelligente Orchestrieren. Und ich glaube, was auch gar nicht so zu unterschätzen ist, ich muss da ab und zu auch das Ego rausnehmen. Mhm. Und das ist gar nicht so einfach bei derartigen Stakeholdern auch in der Menge.
Lass uns mal eine Stufe höher gehen und lass uns mal überlegen, ihr seid sehr viel in dem Bereich unterwegs. An sich seht ihr Wachstum, ihr seht Entwicklung, gerade in euren Prozessen, in euren Programmen mit den Startups und so weiter und so fort. Wie blickst du gerade auf der anderen Seite auf die sozusagen aktuelle Wirtschaftslage in Deutschland, die Innovationskraft von Deutschland insgesamt? Weil das ist ja was ja nicht gerade jetzt gerade von Wachstum geprägt ist, sozusagen von sehr vielen, sagen wir mal, sehr, sehr positiven Geschichten, ist ja eher so ein bisschen gerade eher eine andere Art auch der medialen Kommunikation, was ja auch nicht unbedingt zu 100% der Wahrheit entspricht, meiner Meinung nach. Aber wie blickst du so gerade auf den aktuellen Wirtschaftsstandort Deutschland A und B? Wie kann eigentlich genau mit solchen Initiativen auch die ihr macht, ein normaler, größerer Mittelstand nicht nur davon lernen, sondern vielleicht auch sogar davon zehren und euch auch vielleicht sogar mit euch in, ich will nicht sagen Zusammenarbeit, aber auch, wie kann er davon lernen? Mhm.
Also erster Teil der Frage, also ich blicke gerade nachdenklich und dennoch optimistisch auf den Standort. Mhm. Warum nachdenklich? Ich meine, jeder von uns liest, hört Nachrichten, gerade zuletzt jetzt auch wiederum jetzt rund um unseren Podcast, der auch die zweite Quartalszahlen veröffentlicht worden, eben auch Geschäftsklimaindex ist abgerutscht, wir sind wieder geschrumpft um 0,1% als eine der wenigen Volkswirtschaften eben in Europa und darüber hinaus. Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen ist es ein Thema, dass natürlich wir als Standort momentan für viele nicht attraktiv sind. Das heißt, wir sind ein sehr teurer Standort. Das sieht man auch daran, dass im Prinzip bei vielen Industrieunternehmen eben vor allem Zugänge, also Nachfrage abnimmt, Energiekosten sehr hoch sind etc. Das Zweite ist, dass natürlich wir eine überbordende Bürokratie haben. Das heißt, wir haben da jegliches Maß an Pragmatismus verloren. Also ich würde mal sagen, an unternehmerischem Handeln in dem Bereich verloren eben auch. Damit meine ich gleich mit der Anzahl allein der Regelungen. Das ist immer einfach zu sagen, ich streiche jetzt 10% pauschal. Mir geht es eher um die Qualität und dessen, wie ich es umsetze. Und ich glaube, das ist was ganz anderes eben, was wir teilweise, glaube ich, gar nicht verstehen oder noch gut genug verstanden haben. Das eine ist, welche Regelung, deswegen kommt mein Schwenk zu meiner Ausbildung von vor 27 Jahren zurück. Ich kann die Regel auslegen, pragmatisch, oder die Regel auslegen bis zum letzten Detail. Und uns ist da, glaube ich, in der Umsetzung, in der Auslegung, der Pragmatismus verloren gegangen und auch der Dienstleistungsaspekt eben auch. Die Regeln sind ja für die Gesellschaft, für den Staat, für die Bürgerinnen, für die Unternehmen da und nicht andersherum. Das ist ein ganz großer Punkt, das hat das mit Mindset zu tun für mich. Das dritte ist natürlich, Deutschland ist ein ganz starkes Exportland und geopolitisch haben wir sehr viele Themen aktuell, die uns alle beeinflussen, wo wir vielleicht auch aus meiner Sicht nicht gerade die glücklichste Rolle immer spielen, eben auch in diesem Spiel und da glaube ich auch weniger belehrend unterwegs sein sollten, sondern mehr auch Verständnis aufzeigen sollten für den Gesamtkontext eben auch und da lieber wertebasiert Zusammenarbeitsformen und Modelle auch zu finden auch so. Das ist mal die eine Antwort drauf, warum aber optimistisch, weil wir, weil wir vorhin in der Kochsprache waren, wir haben tatsächlich aus meiner Sicht in vielen Bereichen sehr, sehr gute Zutaten. Also Talente habe ich gerade vorhin erwähnt, da sind wir wirklich auf einem vergleichbaren Niveau europaweit mindestens. Mhm. Wir haben eine starke Industrie, die an Know-how, glaube ich, seinesgleichen, gerade im Bereich Mittelstand, Hidden Champions, glaube ich, seinesgleichen sucht. Wir haben Forschungsexzellenz nachweisbar eben auch, die funktioniert. Wir haben, nicht zu unterschätzen, Demokratie, in der man sich frei bewegen kann, handeln kann und so weiter eben auch, was wir aber nicht gut genug machen, deswegen auch wirklich nachdenklich. Wir kriegen es eben nicht hin, gemeinsam am Menü zu kochen. Damit meine ich eben Bürokratieabbau, Pragmatismus, mehr das Unternehmertum im Vordergrund drücken, geopolitische Themen anders durchdenken, Technologieoffenheit zeigen etc. Und wir kriegen es aber auch nicht hin, entsprechend dann eben dieses Menü auch entsprechend gut zu verkaufen. Mhm. Also wir sind leider in unserer Kommunikation latent immer negativ und kommunizieren nie die Positivbeispiele. So, deswegen, ja, wir sind Leuchtturm, genau das ist auch das, warum wir, glaube ich, auch teilweise gerade durchaus Sichtbarkeit bekommen, eben auch, weil es halt was Positives ist. Wir haben aber eigentlich aus meiner Sicht sehr viele positive Beispiele, über die wir reden könnten, die wir aber leider Gottes eben nicht nutzen und oder halt auch nicht verstehen, wie wichtig es ist auch, also das eine ist, ich bin im Wachstum, das andere ist halt auch, ich muss den Leuten auch irgendwann mal sagen, wir wollen Wachstum. Also ja. Ich sag's mal, ready for growth. Und das ist eine Verständnis, eine Einstellungssache eben auch und ich vermisse tatsächlich dieses Verständnis in der Unternehmenslandschaft teilweise auch, weil meckern ist das eine, aber handeln dann das andere. Und das zweite ist auch von der Politik eben da auch eher dieses ready for growth Mindset zu haben, versus eben sich dauernd im Klein-Klein zu verlieren an der Stelle.
Mhm. Ihr seid ja selber jemand, und das kenne ich auch aus meinem eigenen Umfeld sehr stark, wer Innovation sozusagen treibt, muss sich auch selbst irgendwo Inspiration herholen. Wenn ihr euch selber gerade Inspiration ins Haus holt, neben den Themen, die ihr eh vor Ort habt, die ja selber, sagen wir, sehr starke sozusagen, ja, Inspirationsquelle auch abbilden, wo schaut ihr hin? Schaut ihr in Richtung Amerika, schaut ihr Richtung Asien, schaut ihr irgendwie in kleinere Bereiche wie Israel als Hubs oder sonstiges? Also es gibt ja sehr, sehr viele unterschiedliche Spots, auch für unterschiedliche Themen in der Welt. Habt ihr irgendwo ein spezielles Auge drauf? Guckt ihr euch irgendwo Sachen speziell an oder ist das eher so, wir konzentrieren uns auf unsere Sachen, wir haben unseren Weg, wir haben sozusagen unsere Programme. Wie geht ihr damit um?
Also wir haben ja genau eben einmal den Fokus auf die Startup Factory und natürlich schauen wir uns da immer auch um, wo können wir Sachen besser machen, anders machen. Deshalb jetzt aus meiner Sicht eher ein Optimieren dieser Maschine und weniger, ich brauche die komplett neue Maschine, so ist mein Verständnis. Das zweite ist tatsächlich, wir haben natürlich thematische Schwerpunkte. Also zu Beginn da kurz skizziert, unser Fokus ist ja auf B2B-Tech. Also wir machen kein B2C, also Fokus ist wirklich B2B und früher ist es Hightech, heute ist es Deep Tech. So, also das ist unser Fokus. Und davon haben wir für uns Felder definiert eben auch. Also von Quantum über Sustainability bis hin zu Software AI sind das Themenfelder, mit denen wir uns beschäftigen. Und natürlich ist da die Aufgabe von dem Einzelnen von uns entlang dieser Themenfelder immer, das bestmögliche Ökosystem aufzubauen. Und deswegen auf deine Frage, wo schauen wir hin? Ich mache mal ein Beispiel Nachhaltigkeit. Im Bereich der Nachhaltigkeit sind wir sehr eng und intensiv im Austausch mit Stanford, mit der dort gegründeten Durst School, also von dem Unternehmer, mhm, die ja nachweislich, also A, Stanford nachweislich, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich ist und B, auch im Bereich Sustainability da auch mit unterführend sind, aber halt auch dann mit den entsprechenden Unternehmen, die da Market Leader sind, Investoren, der öffentlichen Hand, die Themen auch regulatorisch treibt und so weiter. So, zweites Beispiel ist dann das Thema zum Beispiel Künstliche Intelligenz. Da haben wir vor rund 5 Jahren ein Programm aufgebaut mit Applied AI, was heute zu den führenden Zentren Europas zählt rund um AI, was auch in Heilbronn ist, was auch ein Joint Venture von uns ist mit der Dieter Schwarz Stiftung, wo wir wiederum genau das gleiche Spielchen eben auch versuchen, das bestmögliche Ökosystem rund um AI aufzubauen. So, also und andersrum übersetzt, in unserem Restaurant kommen täglich hunderte Restauranttester vorbei, tausende Gäste und alle die, die ja vorbeikommen, sind für uns eigentlich fortlaufende Impulsgeber und Inspiratoren. Und mir hat mal ein Kollege ganz am Anfang meiner ersten Woche bei Unternehmertum einen Tipp mitgegeben, den habe ich jetzt mal nach 4 Jahren verstanden. Er meinte so, du musst aufpassen, dass du nicht zu allem Ja sagst. Warum? Weil wir jeden Tag hier diverseste Opportunitäten, Chancen sehen. Und die Kunst ist es zu fokussieren und im Prinzip zu priorisieren, um da nicht den ganzen Wald von lauter Bäumen nicht mehr zu sehen am Ende des Tages. Und das ist tatsächlich unsere größte Herausforderung, eben auch da klarer zu sein, klaren Blick zu haben, zu strukturieren und eben die Impulse von Asien eben, das heißt der TUM-Standard in Singapur bis hin eben zu den USA, wo du gerade beschrieben hast, aber auch nach Afrika und in andere Länder eben auch immer kuratiert eben auch bei uns zu verarbeiten. Und ich komme mir ja jeden Tag immer vor wie in so einem Tsunami hier. Ich laufe hier rein, wird einmal durchgeschleudert, komme mir teilweise mit Verlaub als nicht gerade der Intelligenteste hier vor. Da gibt es genügend Leute um mich rum, die wirklich super schlausen und wirklich beeindruckende junge Menschen auch. Und gehe dann nach Hause und denke, okay, das war jetzt nicht normal. Und die große Kunst ist für uns tatsächlich, neben der Inspiration, wie kriegen wir das übersetzt eben in, was du beschrieben hast, eben Unternehmen wie den Mittelstand, dass sie eben diese Berührungsängste abbauen, verstehen, was das Potenzial ist, auch für sich selber und dann aber ganz pragmatisch helfen, ihnen Lösungen zu finden. Das heißt eben, wir verkaufen, wir verkaufen dann keine KI, sondern wir helfen bei Problemlösungen mit KI zu finden. Großer Unterschied. Und das ist so unser Ansatz auch mit auch einer Plattform, die ich ja gemeinsam mit Frau Klatten auf den Weg gebracht habe, mit Familienunternehmertum, die ja genau den Fokus darauf hat, diese Schnittstellenbrücke zu bilden.
Wie siehst du gerade auch die Auseinandersetzung Thema Künstliche Intelligenz? Ihr habt ein eigenes Programm aufgebaut, ihr seid mit der Schwarz-Stiftung sozusagen oder mit der Schwarz sozusagen mit der Organisation, mit dem IT-Bereich wahrscheinlich da in einem Joint Venture unterwegs. Wie nimmst du das wahr? Weil ich sehe das momentan, viele setzen sich sehr intensiv damit aus, richtig damit auseinander, aber sehr viele haben das Thema, ich würde mal sagen, noch nicht so richtig verstanden oder vor allem auch einen Bezug dazu gefunden, wo man tatsächlich anfangen kann. Es ist oftmals zu kleinteilig, wenn es darum geht, was will ich damit machen? Also wie nimmst du das Thema da? Was sind eigentlich deiner Meinung nach gerade die, ich sag mal, sowohl Chancen, aber vor allem auch gerade die Herausforderungen, wenn man sich mit dem Thema nicht wirklich richtig auseinandersetzt?
Ja, also KI ist, glaube ich, eine der, also wahrscheinlich jetzt mal auf einen selber bezogen, wahrscheinlich eine der größten Transformationen, die man so erlebt. Also ich zumindest mal jetzt mit meinem Alter, Anfang 40, ich bin ja in der Digitalisierung aufgewachsen oder mit aufgewachsen und KI ist für mich eine komplett Veränderung des Spielfelds, die hier gerade passiert eben auch. Und glaube, darin liegt auch die große Herausforderung, weil natürlich eben diese große Art der Veränderung für die meisten von uns, also auch inklusive mir, schwer zu greifen ist, so groß ist teilweise, dass man das gar nicht mehr verarbeiten kann für sich im ersten Schritt und da natürlich sich schwer tut, das auch anzufassen. So. Und ich glaube, da kommt was zum Tragen, was wir hier von Gründerinnen und Gründern ganz gut gelernt haben, eben von Tag 1. Probleme muss ich halt dann klein machen und in kleine Häppchen bringen und dann halt kleinst angehen auch am Ende des Tages. Und bei KI ist tatsächlich das für mich ähnlich gelagert aktuell. Also zum einen eben lesen, hören wir auf der einen Seite, KI ist das einzige große bestimmte Thema, mit dem du dich nur noch beschäftigen solltest. Und auf der anderen Seite, wenn dann einer sagt, okay, aber wie kann ich jetzt konkret das einsetzen im Arbeitsalltag, also jetzt du beim Podcast oder wie auch immer, ist ja wurscht, dann fängt es an, schwierig zu werden auf einer Use-Case-Ebene. So. Und genau darin liegt der Schlüssel eben auch zu verstehen, das hat eine massive Veränderung auf unser ganzes Umfeld, auf unsere Gesellschaft. Aber wenn ich das verstehen möchte und angehen möchte, muss ich das Ganze explorativ angehen. So. Und das ist das Spannende eben auch, für sich zu verstehen, was sind denn überhaupt Use Cases, Anwendungsfälle, die mich umtreiben, die ich habe. Ich mache ein banales Beispiel von der Gesprächsaufzeichnung, Transkriptierung von einem Gespräch bis hin eben zu, ich möchte Kundendaten aufnehmen und verarbeiten irgendwohin. Das sind ja sehr banale Sachen eben auch, die im ersten Schritt wahrscheinlich erstmal nur Automatisierung sind und dann wahrscheinlich eben mit KI noch viel besser darstellbar sind. So, das ist das eine. Also ich sehe, dass dieses Thema Exploration über Anwendungsfälle kommen, der Akzeptanz schafft, der Verständnis schafft, was ist möglich, was ist nicht möglich. So, das gehört ja dazu, wenn ein Thema ganz stark gehypt wird, dass da ganz viel Abwehrhaltung dazu kommt und ich erstmal dann mich dem Thema nähern muss und antasten muss. Das ist das eine. Und so, glaube ich, ist auch für die Unternehmen auch wichtig, eben gerade für den Mittelstand eben nicht zu versuchen, sich dann die große Modelle aufzuheißen oder eigene Modelle zu bauen, die da alle rumgeistern, sondern wirklich intelligent versuchen, wie kann ich Anwendungsfälle, die ich habe, mit bestehenden Lösungen, die ja schon da sind, eben mit Anbietern, wie, ob es jetzt, ich mache keine Produktwerbung, aber Copilot, Gemini oder wie auch immer, die zu nutzen, ja, und Intelligenz zu nutzen eben für meine Problemstellungen. So, das ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt, und das hat dann was auch mit Menschen befähigen, Grundlagen beibringen, Verständnis aufbauen und explorativ an das Thema heranführen. So. Das andere Thema ist gesellschaftlicher Natur. Ich glaube, was uns schon bewusst sein muss, und ich meine, man sieht es ja auch laufend in den Medien, ich glaube, was für uns immer schwieriger sein wird, nicht mehr nur die Frage, ist eine Information falsch, sondern vielmehr, ist eine Information überhaupt noch echt? Und es gibt ja gerade einen Modehersteller, der ja gerade Modeplakate, also oder Modebilder veröffentlicht in der Werbung, wo die Mode echt ist, die Person aber nicht mehr. Also die Dame auf dem Foto ist nicht echt, die ist KI-generiert. Auf Basis dessen, was man sagt, was am besten zum Kleid passt oder zur Hose passt oder zum T-Shirt passt, generiert KI die perfekte Persönlichkeit, die mich oder dich oder wen auch immer am besten anspricht, eben auf dieses Produkt. So, das fällt einem nicht mehr auf. Als wenn es dir da nicht dabei stehen würde, also mit Verlaub, mit einer Aufmerksamkeitsspanne, die wir mittlerweile haben im digitalen Zeitalter,
ist das nicht realisierbar. Sehen wir
das nicht mehr. Ja. So, und ich glaube, das muss uns allen bewusst sein, wie unheimlich wichtig und bedeutsam die Echtheit von Daten zukünftig sein wird. Also unheimlich, also für uns, glaube ich, alle sowieso, aber gerade für alle jungen Menschen, die jetzt dann in die Schule kommen, glaube ich, ist es brutal wichtig, Grundlagen zu verstehen, Kontexte verstehen zu können, zu interpretieren, aber auch vor allem zu kapieren, was ist echt und was ist eben nicht mehr echt am Ende des Tages. Und das beeinflusst unseren Alltag an verschiedensten Stellen mittlerweile. Und das, glaube ich, was wirklich wir als Gesellschaft verstehen müssen, es gibt die Potenziale in Effizienzen etc., die uns massiv das Leben leichter machen werden, mir auch schon im Alltag. Aber es gibt eben die andere Seite auch, die moralische und ethische Verantwortung, die uns allen bewusst sein muss, was ist zukünftig wirklich noch echt und worauf kann ich mich wirklich auch verlassen, als Einzelner, als Gesellschaft, als Unternehmen am Ende des Tages.
Ich glaube, du beschreibst es auch gerade ganz gut, ne? Das ist die Sensibilisierung auf diese Themen, die richtigen Fragen zu stellen, die richtige Auseinandersetzung damit zu finden. Und das ist ja auf der anderen Seite, was ihr ja auf unterschiedlichsten Ebenen macht, jetzt ja nicht nur im Bereich AI, sondern auch für andere Bereiche, das Thema, wie man eigentlich diesen unternehmerischen Ansatz, den Art der Programme, die ihr habt, sozusagen, wie man den tatsächlich erweitern kann. Du hast vorhin gesprochen oder gesagt, wenn ich mich gerade richtig erinnere, Unternehmertum in Singapur oder auch in anderen Ländern, diese Art des Ansatzes. Wie wird das gemacht? Also wenn ihr zum Beispiel selber darüber nachdenkt, euren sozusagen Ansatz in andere Länder oder andere Bereiche zu bekommen, wie kann das funktionieren? Was ist da so ein bisschen auch vielleicht eure Idee, eure Vision dahinter, sozusagen, wenn es auch darum geht, das Thema Unternehmertum zu internationalisieren?
Also ich glaube, was wichtig ist, wir als Unternehmertum, wir kommen aus München, wir sind in München und wir bleiben in München. So, Punkt. Wenn wir über das Thema im Prinzip Wissensteilung sprechen oder über das Thema sprechen, wie über die Startup Factories in Deutschland, dann erfolgt es dahingehend, dass wir im Prinzip, vereinfacht gesagt, anderen, die ähnliche Zentren aufbauen wollen oder wie auch immer, im Prinzip dieses Wissen weitergeben. Also in Form von Startup Factories geben wir das ja im Rahmen von dem Programm weiter, also in Form der Ausschreibung. Wenn es darum geht, dass im Prinzip in anderen Regionen eben jemand sagt, ich möchte so ein Startup-Center aufbauen, kann ich von euch lernen, wie heute Morgen ein Anruf von einem Professor aus einer Stadt in Deutschland, ich brauche da mal dein Sparring, dann machen wir das. Sondern geben wir einfach Input und sagen, ja, achte auf das, die KPIs sind unrealistisch. Also ein Beispiel von vorletzter Woche, da saßen zwei Geschäftsführer von unserem neuen Gründerzentrum dann bei mir am Tisch hier im Gebäude und haben mir erzählt, die sollen jetzt innerhalb von 6 Monaten irgendwie 50 Startups identifizieren, 20 Events machen, sonst sorry, also wenn ihr unseren Funnel nehmt, brecht ihr drunter, dann braucht ihr dafür mindestens x Leute. Und das sind 2 verdammt weit weg davon. Also einfach das Ganze auf einordnen und da einfach Feedback und Sparring bieten, das ist eine. International bekommen wir auch mittlerweile mehr und mehr Anfragen, logischerweise auch durch die Sichtbarkeit über die Financial Times. Dass natürlich Länder fragen, ja, wie geht denn das Modell Unternehmertum? So, was wir da tun, ist de facto, wir geben das Wissen genauso weiter. Also wir haben im Prinzip dann da Gespräche bis hin zu Workshops, wo wir im Prinzip dann unser Wissen weitergeben. Und man muss ja verstehen, Unternehmertum ist ja als Gesamtgruppe eine GmbH. Ja. Das heißt, wir sind natürlich unternehmerisch, aber sind nicht darauf ausgelegt, unseren Gewinn zu maximieren, sondern sind darauf ausgelegt, den Impact, den wir haben sollen, zu maximieren. Der Impact ist halt de facto, die Welt ein Stück weit unternehmerischer zu machen, die nächste Generation Unternehmerinnen auf den Weg zu bringen. Und deswegen bauen wir auch keine Unternehmertumsstandorte im Ausland auf oder auch in Deutschland auf, sondern was wir tun ist, wir helfen in Heilbronn den Kollegen, Freunden von Campus Founders, unsere Programme zu nutzen, zu verstehen im ersten Schritt und dann selber zu machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es braucht dann vor Ort eben ein Team, das regional verankert ist, Verständnis hat und dann auch seinen eigenen Flair reinkriegt ins Menü sozusagen.
Absolut. Was würdest du selber sagen, waren deine persönlichen Highlights bei Unternehmertum bis heute? Was ist das? Was ist die Geschichte, die sozusagen, wenn ich sage, was waren die besten 2, 3 coolen Nummern, die du an der Bar erzählen würdest?
Ja, hätte mir einer erzählt vor knapp 5 Jahren, dass ich irgendwann mal bei der Startup Factory Nummer 1 in Europa Geschäftsführer bin, hätte ich geschmunzelt. Also A, Nummer 1 in Europa und B in der Rolle, weil das war nie der Plan. Also das war nie die Idee. Das ist eine, das und dann auch so mitgestalten zu können, das ist schon was Spaß macht. Also muss ich sagen, ich bin ja gestartet mit 170 Mitarbeitern, jetzt mit 500. Das ist schon auch mit allem, was zugehört.
Ja.
Das ist eine. Inklusive auch dem, und das ist schon was, ich glaube, immer gerne betone, auch den Impact, den man hat. Also man sieht schon, was man beeinflussen kann, was man anschieben kann, was dann noch sichtbar wird. Das ist, glaube ich, so die overall, glaube ich, größte Erfolgsgeschichte für mich. Das zweite ist, ich fand damals, als Corona war, was ja für uns alle eine schwierige Zeit war, hatten wir damals ein Projekt, wo wir, im Prinzip waren wir ja nicht systemrelevant. Also wir waren weder im Krankenhaus Ärzte, Ärztinnen, weder waren wir Pfleger, Pflegerinnen, noch waren wir in Altenheimen, noch waren wir die Müllabfuhr oder sonstiges. So. Und viele unserer Themen waren auch natürlich on-site und nicht remote. Gerade eben die Entrepreneurship-Ausbildung ist bei uns hybrid. Und die Gebäude, die hier sind, leben von Menschen. Und war damals die Frage, wie können wir denn auch helfen? Und tatsächlich, was mich damals beeindruckt hat, da haben wir dann so ein kleines Projekt gemacht, damals mit der Stadt München und mit anderen Partnern wie dem FC Bayern und SAP, aber auch eben gemeinsam eben mit der Ready School eben auch in München, die ist ja mit Migranten stark beschäftigt eben auch, Coding. Und was mich da wirklich beeindruckt hat, ist, wie brutal schnell, pragmatisch so ein Netzwerk dann irgendwas auf die Beine stellt. Also ich habe da de facto dann innerhalb von Tagen ein Netzwerkplattform aufgebaut, um im Prinzip Unternehmerinnen zu helfen, die ja nicht digital sind. Also Webshops aufbauen, super pragmatisch. Das ist so das eine, genau. Das zweite Thema. So, und das dritte ist für mich, das, was ich am Anfang beschrieben habe, eben oder mittendrin im Gespräch, eben mit diesem Tsunami-Phänomen. Also ich finde es unheimlich beeindruckend, wie eigentlich kein Arbeitsalltag dem gleichen ähnelt, wie man sich eigentlich jeden Tag vorkommt, wie, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder das nicht verstanden. Und eigentlich dann, und das für mich eigentlich ziemlich cool, jeden Tag verdammt schnell lernt und viel lernt. Das ist so das Dritte, was mich echt hier begeistert.
Du bist jetzt in der Position. Du hast jetzt dieses Team. Ihr habt jetzt sozusagen, ihr werdet sozusagen in dieses Thema Startup Factory und so weiter sehr, sehr stark involviert. Was ist so ein bisschen am Horizont zu sehen? Also gibt es neue Projekte, Initiativen, wo ihr sagt, die sind schon, die kitzeln uns ein Stück weit? Oder sagt ihr, nee, wir haben unser Setup, bei uns geht es darum, sozusagen die Maschinerie, die wir aufgebaut haben, sozusagen auf, ich würde nicht sagen, auf das nächste Level zu bringen, es ist schon sehr, sehr hoch, aber sozusagen auf maximale Exzellenz zu trimmen?
Also, das ist eine super Frage. Natürlich auf der einen Seite geht es darum, wir haben jetzt im Prinzip rund 20 Jahre Grundlagen geschaffen, dass wir heute da sind, wo wir sind mit der Startup Factory. Und es geht darum, im Prinzip genau dieses Thema auf dem Niveau zu halten und entsprechend auch da im, sagen wir mal, Fußballspiel bei der Champions League zu bleiben, und zwar immer Halbfinalniveau mindestens. So, das ist, glaube ich, der Anspruch, also der Real Madrid der Startup Factory zu werden, genau. Das ist so auf der, sagen wir mal, Status Quo-Seite, und das ist gar nicht so einfach. Warum? Weil die ganze Welt sich weiterdreht und natürlich wir auch den Anspruch haben, da international sichtbarer zu werden und deswegen auch gezielt eben auch schauen, welche Partner und herausragende Organisationen können für uns spannend sein, um da wirklich auch global einen Reach zu bekommen. Ich glaube, das ist für uns das eine. Das andere ist, wir beschäftigen uns sehr viel mit den Unternehmen selber, also mit den Unternehmen, die jetzt heute da sind, nicht nur den zukünftigen. Und natürlich treibt uns um, wie können wir auch diese Unternehmen in Form der Innovationsschmiede bestmöglich zukunftsfähig machen. Also ist ja kein Geheimnis, unsere Volkswirtschaft besteht aus über 90% Mittelstand.
Ja.
Und natürlich treibt uns um, wie können wir den Mittelstand nicht nur erhalten, sondern eben im Rahmen dessen, was wir können, als ein Puzzleteil zukunftsfähig zu gestalten eben auch. Und deswegen ist schon so, dass, ich sag mal, als Ambition dass wir da auch im Bereich der Verbindungsthemen auf das gleiche Niveau kommen wollen wie die Startup Factory heute. Also heute Nummer eins in Europa. Ich glaube, der Anspruch, den wir da alle haben, ist, dass wir sowohl in dem Bereich als auch eben im Bereich der Familien und dem Mittelstand mit den Initiativen, die wir haben, mindestens genauso sichtbar sind und den gleichen Impact haben, den wir da schon erreicht haben in den letzten 20 Jahren.
Welchen Rat würdest du auf der anderen Seite, wenn du das auch so mitgibst, genau mittelständischen Unternehmen, also gerade sozusagen dem Herz unserer Nation, sage ich mal, als Motor, welchen Rat würdest du diesen Unternehmen geben, wie man sich mit den Themen auseinandersetzt? Also was ist da so ein bisschen dein Fokus, deine drei Tipps, wo du sagen würdest, pass auf, wenn du dich mit neuen Themen, mit Startups, mit Innovation oder sonst auseinandersetzen würdest, dann mach das bitte so.
Also zum einen, ich glaube, was wichtig ist, grundsätzlich offen sein für die Themen. Das klingt jetzt total banal, aber es ist schon so, dass wenn ich halt über Jahrzehnte in meinem Thema Exzellenz aufgebaut habe und da Marktführer bin, dann tue ich mir schon teilweise schwer, die Scheuklappen abzulegen und nach links und rechts zu schauen.
So. Absolut.
Du hast recht, wenn es junge Menschen sind, Unternehmen sind, wo du sagst, hey, ich habe 100 Jahre Historie, Erfahrung eben auch und die anderen erst ein Jahr lang. So, das ist ein, da offen sein, das auch zur Chefinnen-Sache machen, glaube ich, ist, glaube ich, auch ein zweiter Ratschlag. Mhm. Das ist nicht, was ich wegdelegieren kann, sondern das musst du meine eigene Aufgabe machen. Das dritte ist tatsächlich eben realistisch optimistisch sein und mutig sein an der Stelle. Also natürlich kann ich erwarten, dass aus jedem Piloten, den ich hier durchführe, ein Erfolg rauskommt. Aber ich glaube, was mir bewusst sein muss, welchen Grad an Erfahrung ich sammeln kann, um Sachen eben besser zu verstehen, was wir vorhin auch hatten beim Thema KI. Und dann halt wirklich konkret um zu sagen, okay, was gehe ich jetzt an und konkret pragmatisch, was kann ich auch lösen? Und ja, ich glaube, das Ganze funktioniert zukünftig und auch heute nur noch in Ökosystemen. Und ich glaube, jedem muss bewusst sein, welche Rolle er da spielt und welche Ökosysteme für das Unternehmen, für einen selber auch relevant sein sollten, könnten. Und das Schöne ist ja, wenn ich offen bin, dann sehe ich das. Und wenn ich auch realistisch optimistisch bin, nutze ich auch die Chancen. Und ich muss es vorleben eben als, in dem Fall dann, was ich Geschäftsführer vorstellen, wie auch immer. Und kann nicht erwarten, dass die Mannschaft das für mich macht. Ich glaube, das ist auch immer wichtig zu verstehen, da auch eine Leadership-Rolle auch einzunehmen beim Thema Innovation, gerade und das recht in Krisenzeiten wie jetzt.
Ich habe gerade überlegt, ob ich noch zwei, drei andere Fragen stelle, aber ich würde sagen, das ist ein super charmantes Statement, auch gerade so zum Ende, was es eigentlich wirklich braucht, um sich unabhängig von welche Themen es genau betrifft, sich damit auseinanderzusetzen, offen zu sein, aber am Ende auch den nächsten Schritt für die eigene Organisation gehen zu können. Deswegen sage ich erstmal inhaltlich mega lieben Dank, Christian, für deinen Blick, aber auch vor allem letztendlich, was ihr mit Unternehmertum macht. Ganz am Ende würde ich jetzt nochmal gerne sozusagen unser kleines Anekdotenspiel von am Anfang auflösen. Was war's? Ist Akkordeon richtig?
Zum Leidwesen der Familie ist es natürlich richtig.
Nein!
Da müssen die durch, aber sie fordern auch selber immer ein. Deswegen, das passiert dann. Und sagen wir so schlimm ist es ja gar nicht. Ein bisschen spielen kann ich ja noch mit nach 8 bis 9 Jahren Musikschule. Tatsächlich, der Laie war tatsächlich, also A, es ist nicht gelogen. Ich bin Jugendtrainer. Ich habe meinen Fußballtrainerschein beim BFV. Aber ich wurde noch nicht vom FC Bayern eingeladen, weil als Trainer ein Shadowing zu machen. Das war die glatte Lüge eben auch. Die TV-Karriere war tatsächlich auch nicht gelogen. Ich habe damals bei der Serie Deutschlands beste Gründer eine Folge abgedreht. Zu meinem Leidwesen wurde die Folge dann nicht mehr ausgestrahlt, weil ab der Staffel 4 abgesetzt wurde. Meine war Staffel 5.
Oh.
Deswegen wurde es keine TV-Karriere. Deswegen gebe ich mich heute mit einer Podcast-Karriere mit Jürgen Jakobs bei Schlaflos die Nächte zu begnügen. Genau.
Ja, absolut. Und den Podcast kann ich auch nur auch an meine Zuhörer nochmal hier empfehlen. Auch super spannend, richtig schöne Insights dementsprechend. Leider habe ich nicht gewonnen, aber umso schöner war das Gespräch. Ich sage, Christian, ganz lieben Dank. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald. Und dass am Ende auch das Thema Unternehmertum noch weitaus größere Früchte trägt als heute. Ganz lieben Dank.
Danke, Sven, für die Einladung. Tolles Format und bis bald.
Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social-Media-Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten. Und gestaltet wird dieser Podcast in Kooperation mit PwC Deutschland und TechBoost, dem Startup-Programm der Deutschen Telekom.